Ein Imperium, das einen Krieg benötigte, um seine geopolitische Position zu halten oder auszubauen, findet einen Grund, diesen Krieg zu rechtfertigen. Das galt für das römische Imperium, später für Großbritannien und das gilt heute für die Vereinigten Staaten. Mit dem Zusammenbruch der UdSSR wurde die Welt deshalb nicht sicherer, sondern im Gegenteil hinterließ ein gefährliches Machtvakuum. Das Gleichgewicht der Kräfte hatte sich erst einmal erledigt. Die Falken in den USA erkannten diese für sie günstige Situation umgehend und beschlossen, immer größere Teile der Welt unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie wussten, nennenswerten Widerstand würde es kaum geben. Es war ja keiner mehr da, um es mit ihnen aufzunehmen. Jetzt galt es, Beute zu machen. Russland brauchte Jahre, um sich vom gescheiterten Experiment des Sowjetkommunismus zu erholen und China war ebenfalls noch 10, 15 Jahre davon entfernt, sich den USA entgegenstellen zu können. Heute ist klar, die amerikanische Geopolitik der letzten 25 Jahre wurde im Pentagon am Führerbunkertisch quasi geplant und minutiös umgesetzt. So erlebten wir schon 1999, wie der Balkan als Hebel benutzt wurde, um Europa zu spalten. Es folgte die NATO-Osterweiterung mit dem verdeckten Ziel, Russland zu erobern. Parallel dazu steckten die USA den gesamten Mittleren Osten vorsätzlich in Brand. Auch hier spielten taktische Überlegungen eine Hauptrolle. Einerseits ging es darum, möglichst billig an Erdöl zu kommen. Auf der anderen Seite förderte man Terror, um ihn dann vor Ort bekämpfen zu können. Auch hier ging es darum, die militärische Präsenz in der gesamten Region weiter auszubauen, um sie später gegen Russland und vor allem China benutzen zu können. Was aktuell geschieht. Ein Land, das bei all diesen Kriegsspielen geografisch einfach das Pech hatte, im Weg zu sein, ist der Iran. Der Iran hat enorme Öl- und Gasreserven, aber vor allem sind die Chinesen auf die Kooperation der Perser angewiesen, wollen sie die Trassen der neuen Seidenstraße Richtung Europa realisieren. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Ist die neue Seidenstraße erst einmal umgesetzt, ist das amerikanische Jahrhundert endgültig vorbei, denn die Musik des 21. Jahrhunderts würde dann vor allem auf der eurasischen Platte spielen. Um dieses Szenario zu verhindern, versuchen die USA alles, um sowohl Russland, China als auch den Iran zu provozieren. Da Russland und China Atommächte sind, ist es einfacher, den Iran in die Enge und damit in den Krieg zu treiben. Hier ist jeder schmutzige Trick recht. Das Kündigen des Atomabkommens zum Beispiel durch die USA in Verbindung mit Sanktionen gegen Teheran. Teheran wird dafür bestraft, sich an einen internationalen Vertrag mit den United Nations gehalten zu haben, während das Land, was diesen Vertrag gebrochen hat, die USA, den Rest der Welt unter Druck setzt, es ihm gleich zu tun. Die USA scheren sich inzwischen einen Dreck um internationale Rechtsnormen und das bedeutet, sie strecken auch vom Mord nicht zurück. In den ersten Tagen des neuen Jahres ermordeten die USA den quasi Vizepräsidenten des Iran, General Soleimani, bei einem offiziellen Besuch im Irak. Ob das über Rammstein geschah, ist nicht sicher, aber unsere Bundesregierung will das gar nicht wissen. Zudem droht Washington mit der vollständigen Auslöschung des Irans, falls dieser sich rächen würde. Diese Form des Staatsterrorismus soll den Iran zu einer Überreaktion verleiten, damit die USA Persien endlich ins Chaos stürzen können. Wenn Persien zu einem Failstate geworden ist, wie der Irak, Libyen oder Afghanistan, haben vor allem die Chinesen ein Problem, wenn es darum geht, verlässliche Partner für ihre Seidenstraße zu finden. Das ist das Hauptziel der USA und für dieses Ziel hoffen sie auf eine Überreaktion der Perser. Und genau die gab es jetzt, als Teheran einen ukrainischen Passagierjet abschoss. Das Flugzeug war in Teheran gestartet, hatte dann technische Probleme und beschloss, umzukehren. Der Pilot vergaß dabei, den Tower in Teheran in Kenntnis zu setzen, sodass es zu einer fatalen Fehleinschätzung der iranischen Luftabwehr kam. Man hielt den Jet für eine feindliche Rakete, die auf Teheran zuflog und beschloss, diesen vermeintlichen Angriff mit einer Flugabwehrrakete abzuwehren. 176 Menschen wurde das zum Verhängnis. Am Telefon haben wir jetzt Matthias Bröckers. Herr Bröckers, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Herr Bröckers, ich möchte mit Ihnen weniger darüber reden, was der Pilot hätte anders machen müssen. Mir geht es vor allem darum, ob Sie das in der Anmoderation skizzierte Bild bestätigen oder dementieren. Ist das, was jetzt in Teheran geschehen ist, der Abschuss einer zivilen Maschine durch das iranische Militär, nicht genau das, was Washington sich wünscht, nämlich eine Gemengelage, die jederzeit eskalieren kann?
Das kann man so sehen, also so sagen, würde ich auch so sehen. Die Gemengelage, man kann ja schon dann jetzt in den Zeitungen lesen, hier in den Tagesschau und Nachrichten, ja, das iranische Volk jetzt wieder am Protestieren gegen die Regierung wegen dieses Abschusses, ja. Da liest man so zwischen den Zeilen dann schon wieder, oh, da machen wir doch jetzt eine neue Farbenrevolution, so ungefähr. Dieses Chaos, was da gesät wurde durch die Ermordung des Generals Soleimani und jetzt durch diesen merkwürdigen, noch ungeklärten letztlich Abschuss, das ist, denke ich, genau das, was gewünscht wird vom US-Imperium, weil das wissen wir ja seit 2002, General Wesley, der Iran steht auf dieser Liste der USA, der 7 Länder, die erledigt werden müssen Und ja, das bleibt nach wie vor das Ziel. Was nach der Hinrichtung, nach der Ermordung von Soleimani passiert ist, ist auch sehr interessant. Das ist ja jetzt langsam durchgesickert, dass über den Schweizer Botschafter in Teheran, der da als Vermittler zwischen USA und der iranischen Regierung fungiert hat, die Botschaft sofort rübergebracht wurde: Leute, wir wollen keinen Krieg. Bitte bei euren Reaktionen darauf achten, dass die im Rahmen bleiben. Also similar response soll Trump gesagt haben. Also wenn ihr jetzt reagiert, dann mit einer ähnlichen Antwort. Und das haben ja die Iraner auf erstaunliche Weise gemacht, indem sie da die große Airbase im Irak bombardiert haben, und zwar absolut präzise und zielgenau. Also
Mit Vorankündigung.
mit Vorankündigung. Es wurde sowohl die irakische Regierung als auch die Amerikaner wurden gewarnt, 2 Stunden vorher: Leute, zieht mal euer menschliches Personal da in Deckung oder in die Bunker, da passiert jetzt was. Und das war ein ja sehr, sehr wichtiges Signal. Bis dato ist man ja davon ausgegangen: Ach, der Iran ist militärtechnisch eh hinterm Mond und hat keine Karten. Das war jetzt ein Präzisionsschlag, so ähnlich wie schon auch der vor einigen Monaten von den Houthis auf die saudischen Ölanlagen, wo die angeblich, Trump hat jetzt gesprochen vom großartigsten Militär der Weltgeschichte, da in seiner Rede, dieses großartige Militär war offenbar nicht in der Lage, diese Angriffe abzuwehren. Also eine Luftabwehr gab es da nicht. Gab es auch nicht in Saudi-Arabien eine funktionierende. Und das hat irgendwie da jetzt, würde ich sagen, die Amerikaner und vor allen Dingen auch Israel schockiert. Ach, guck mal. Und es war, also man muss die Mullahs nicht lieben, aber das war doch sehr souverän, was sie da als Reaktion gezeigt haben, und hat gleichzeitig klar gemacht: Also das wird hier, wenn wir mit dem Iran was vorhaben, militärisch, das wird kein Kinderspiel. Die können jederzeit ganz präzise Gebäude treffen mit ihren Raketen. Und ja, insofern ist da jetzt ein Waffenstillstand eingetreten, könnte man sagen. Der Krieg, die Bild-Zeitung hat groß geschrieben: Danke, Mr. Präsident, kein Krieg, ja, wo man den Kopf schüttelt. Also der Großkrieg ist verschoben, würde ich sagen. Der Kleinkrieg oder Stellungskrieg geht aber weiter, ja.
Herr Bröckers, trotzdem nochmal ganz direkt die Frage für alle, die das vielleicht nicht wirklich verstanden haben. Steht für Sie der Abschuss der Boeing 737 und die Ermordung Soleimanis in einem Zusammenhang?
Ja, weil entweder, wir wissen es noch nicht hundertprozentig, was da passiert ist bei dem Abschuss, aber entweder ist es eine direkte Folge der ja, Hochsicherheitslage, die über dem Iran galt nach diesem Mord, ja, und eine ja tragische Verwechslung, oder aber, und das kommt jetzt in den letzten 2 Tagen, ist vielleicht auch das Radar und der Funk da des Militärs gezielt gestört worden, dass man also sozusagen eine Cyberattacke gemacht hat. Also das würde ich auch nicht ausschließen, dass man sozusagen den Iran selbst in diese Falle gebracht hat, dass er dieses Flugzeug abschießt, was dann auf einmal ohne Kennung und ohne Transponder wieder auf Teheran zufliegt. Das muss untersucht werden, muss geklärt werden. Wichtig dazu ist zu sagen: Auf jeden Fall, ja, ein tragisches Ereignis. Die Zeitungen haben jetzt hier geschrieben: Oh, der Iran hat 2 Tage lang das Ganze vertuscht. Es war doch eh schon klar, dass es abgeschossen wurde. Das war es aber nicht. Und da kann man ja nochmal dran erinnern, dass die USA vor 20 Jahren ein iranisches Flugzeug abgeschossen haben. Und es war auch klar, die USA waren das. Vielleicht auch aus Versehen so. Und George Bush Senior hat damals gesagt: Die USA entschuldigen sich nie für irgendwas.
Wir kommen noch darauf, dass Sie sprechen aus dem Jahr, auf das Jahr 88, war eine Maschine der Iran Air mit 270 Toten. Aber genau. Nochmal zurück, nachdem die Vereinigten Staaten dieses Atomabkommen ja gebrochen haben, singeln ja die Hardliner im Teheran jetzt auch hart am Wind. Sie behaupten ja, dass sich Verträge mit dem Westen nicht lohnen. Und daraus könnte ja auch der Wunsch erwachsen, sich jetzt dann doch eine Atombombe zuzulegen. Also Begründung, nur wer eine Atombombe besitzt, ist sicher vor einem amerikanischen Überfall. Auf diesem Weg zur Bombe, zur möglichen Bombe, werden die USA und Israel ja alles unternehmen, um das Land in Schutt und Asche zu legen. Man hat also das Gefühl, aus dieser Zwickmühle kommen die Perser nur heraus, wenn sich zum Beispiel die Europäer diplomatisch einschalten. Ist das wahrscheinlich?
Ja, es ist, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall sehr wünschenswert. Und Europa hat ja versucht, nach dem Ausstieg der USA da was zu machen, hat auch versucht und versucht es immer noch, die Sanktionen irgendwie zu unterlaufen, indem man eben Abrechnungsmöglichkeiten mit dem Iran auf einer anderen Ebene etabliert und so weiter. Also Europa hat da Versuche gemacht, aber in meinen Augen viel zu zaghaft. Ja. Wir und auch wir Deutsche, Deutschland ist da sozusagen im Schlepptau der US-Politik nach wie vor und traut sich überhaupt nicht, da eigenständig was zu tun. Und es müsste, und gestern oder vorgestern war ja Frau Merkel bei Putin im Kreml und was man da jetzt gelesen hat, dass natürlich auch die Russen ein Interesse daran haben, das Atomabkommen weiter durchzuhalten oder zu führen, haben kein Interesse daran, dass der Iran Nuklearwaffen sich auch noch anschafft. Und kann man nur fordern eigentlich von der deutschen Regierung und auch von der EU-Kommission, dass sie sich da viel massiver einsetzt und sich ein Stück löst aus dem Schlepptau der USA. Das ist aber eher, glaube ich, im Moment noch ein frommer Wunsch und es sieht nicht so richtig danach aus.
Herr Bröcker, Sie sprechen das gerade an, Sie sprechen ja auch von Instex. Wir hatten ja neulich Bernd Erbel zu Gast, der ehemalige deutsche Diplomat, sollte als Kopf von Instex, dieser Zweckgesellschaft, fungieren, die eben den Handel mit der EU und dem Iran ohne den Dollar realisieren sollte. Aber es gab ja dann Versuche von Washington und auch Tel Aviv, dieser Versuch zu unterlaufen. Im Moment stagniert ja Instex. Warum lässt sich die BRD, aber eben auch die EU so vorführen? Denn ein Krieg gegen den Iran hätte ja vor allem wieder weitere Flüchtlingsströme nach Europa zur Folge.
Ja, natürlich. Apropos Instex, die Dame, die seinerzeit da in der Bild-Zeitung irgendwie eine riesen Kampagne gefahren hat, ja, die schreibt jetzt in der Welt, ja, es ist höchste Zeit, dass dieser Terrorist Soleimani umgebracht worden ist und so weiter. Ja, da muss man sich auch noch mal kurz klar machen, hallo, das war der Mann, der ISIS, der den Islamischen Staat da an vorderster Front besiegt hat im Irak und auch in Syrien. Da loben wir jetzt die Amerikaner, dass sie den um die Ecke gebracht haben, auf illegalste Weise. Das ist schon sehr erschütternd. Und ich denke, dieser Versuch mit Instex, da eine autonomere, eigenständigere europäische Politik hinzukriegen, der muss auf jeden Fall weitergeführt werden. Und man muss da ganz klar sich auch gegen die USA stellen und sagen, hör zu, Freunde, wir bleiben eure Freunde, aber wir lassen uns nicht vorschreiben von euch, mit wem wir auf der Welt Handelsbeziehungen haben dürfen. Ja, das geht einfach schlicht und ergreifend zu weit.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, Europa müsste sich jetzt mal von der amerikanischen Außenpolitik nicht nur distanzieren, sondern auch unabhängig machen und auch handeln gegen den ausdrücklichen Wunsch der Amerikaner?
Natürlich, ja. Und Trump hat ja gerade jetzt gefordert und da müsste sich Europa auch was überlegen. Ja, die NATO soll jetzt irgendwie im Mittleren Osten mehr
Präsenz zeigen. Ja.
Präsenz zeigen, ja. Und er sagt, ich habe auch einen neuen Namen, NATO-ME, also NATO-ME, ja, Middle East, ja. Ich bin doch prima in Namen, sagt er da. Also da würde ich sagen, Leute, hallo NATO, die machen jetzt gerade wieder gigantische Manöver. Manöver da irgendwie in Osteuropa und rasseln mit dem Säbel. Also das wäre ja wohl das Fatalste überhaupt, wenn jetzt dann die USA, der Irak hat ja gerade beschlossen im Parlament, wir wollen keine fremden Truppen mehr in unserem Land, also auch Ami go home, wenn jetzt dann die NATO das übernehmen sollte, die ja letztlich auch der Ami ist zu 80% oder so. Das sollte man in Europa und in Deutschland auf gar keinen Fall mitmachen, das Spielchen.
Ich möchte an dieser Stelle an die Worte der ehemaligen Verteidigungsministerin Frau von der Leyen erinnern, die ja neulich gesagt hat, Europa müsse die Sprache der Macht wieder lernen, was immer das heißen soll. Wie werden denn Russland und China Ihrer Meinung nach reagieren, wenn die USA beschließen, Teheran anzugreifen?
Ich glaube, Russland und China stehen hinter dem Iran. Ich glaube auch, und das haben wir schon in Syrien gesehen, dass die Russen, die da der syrischen Armee geholfen haben, irgendwie eine rote Linie jetzt gezogen haben und dem US-Imperium gesagt haben, so Freunde, jetzt ist es gut, ja, jetzt ist Schluss. Und das würden sie auf jeden Fall auch tun, wenn jetzt weitere Angriffe auf oder wenn Angriffe auf den Iran selbst erfolgen würden. Ich habe ja in den ersten Tagen nach dem Mord an Soleimani so, das war aber eher ein Bauchgefühl gehabt, oh, da, das ist das Ende der US-Präsenz da unten. Weil was Trump gemacht hat mit dieser Ermordung, so nicht nur, weil der Soleimani ein Kriegsheld war und verehrt wurde im Land, er hat die verschiedenen Widerständler da in den verschiedensten Ländern, also die Milizen und die Gruppen, die dagegen die US-Präsenz auftreten und antreten, die hat er auf eine ganz irre Weise jetzt zusammengeschweißt. Ja? Also das wird jetzt nicht schön, denke ich mal, und für die USA dort und der Iran. Und das ist jetzt, sehe ich, als große Gefahr. Der Iran hat zwar, die Regierung hat zwar besonnen reagiert, wie anfangs schon gesagt, mit diesem Präzisionsschlag da, aber was natürlich passieren kann, dass diese verschiedenen Gruppen in Ländern wie eben Libanon, Syrien, Irak und so weiter, Jemen, dass da, ja, die sind zum Teil autonom, dass eine von diesen autonomen Gruppen jetzt auf die Idee oder den Plan kommt, ja, jetzt müssen wir aber Soleimani rächen und machen irgendeinen großen Wumms irgendwo, was gar nicht von der iranischen Regierung ausgeht, und das zum Anlass genommen wird, für die USA da jetzt loszuschlagen. Auch eine False Flag, eine große, da muss man jetzt sozusagen Angst haben, dass sowas passiert, weil ich glaube nicht, dass Trump noch einmal sagen kann, ja, alles all is well, ja, wie er gesagt hat nach dem letzten Anschlag. Er steht ja auch zu Hause unter Druck, da was zu machen. Und wenn man sich die Aktien von Lockheed und Raytheon und wie die Rüstungsfirmen heißen, die sind am nächsten Tag der Ermordung gleich um 5% gestiegen. Das ist nach wie vor ein Riesengeschäft, diesen Krieg so zu führen, und ich befürchte, er wird weitergehen.
Wie wird denn die Reaktion der Perser sein, wenn Washington den Iran offiziell angreift? Also Sie haben es ja gerade schon angedeutet, da gibt es eine Gemengelage von vermeintlichen Partnern oder Verbündeten, die aber alle auch autonom reagieren. Aber was glauben Sie, würden die Perser machen? Würden sie die Straße von Hormuz Verminen,
zum Beispiel,
alle iranischen Verbünden aktivieren im Irak, in Syrien, im Jemen, im Libanon, und wäre das im Fall X nicht ein Flächenbrand? Was würde das für Riad bedeuten?
Genau. Also ich glaube, wie gesagt, schon die Verminung oder Sperrung der Straße von Hormuz, die ist ja, was weiß ich, nur 20 Kilometer, die hat der Iran unter Kontrolle. Darüber verschippert er auch sein eigenes Öl, deshalb werden sie das sich überlegen. Aber wenn sie das tun, dann dann droht ja sozusagen innerhalb von wenigen Tagen eine Wirtschaftskrise par excellence. Ja? Dann explodiert der Ölpreis, dann platzen irgendwelche Derivate und Wetten an den Börsen und so weiter. Da hängen Milliarden dran. Insofern sind die USA auch von Ihrer Seite aus gut beraten, wenn Sie das nicht weiter eskalieren, weil Sie hängen ja auch am Öl und Sie hängen am Petrodollar. Wenn Trump jetzt sagt, hat er in so einer Rede vor 2, 3 Tagen gesagt, ich brauche doch das Öl im Mittleren Osten gar nicht, dann hat er in gewisser Weise recht, weil die USA ja durch ihr Fracking mittlerweile ja einen Großteil ihrer eigenen Energie selbst produzieren können. Aber er hat vollkommen Unrecht, weil der US-Dollar hängt am Petrodollar. Und wir wissen ja, dass die Angriffe auf Saddam Hussein und auch auf Libyen unter anderem damit begründet waren, zwar nicht offiziell, aber inoffiziell, dass diese Länder gesagt haben, wir verkaufen unser Öl gegen Euro oder gegen Landeswährung. Also wenn der Petrodollar kracht, dann kracht auch der US-Dollar als globale Reservewährung. Und das ist für die USA fatal. Und deshalb habe ich die Vorhersage, dass wir jetzt so schnell keinen großen Krieg bekommen mit dem Iran, weil sich der Westen und die USA das nicht erlauben können. Diese Raketen haben gezeigt, die Iraner, selbst wenn sie klein und schwach sind, haben Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von diesen Raketen, die sie präzise in die Nachbarländer und auf die saudischen Ölanlagen und nach Israel und wo sonst noch hin platzieren können. Und dann entsteht auf jeden Fall in diesen Ländern ein riesiger Schaden mit entsprechenden Flächenbrandfolgen. Und ja, das wird sich Amerika nicht erlauben können. Und deshalb befürchte ich, wie gesagt, keinen Großkrieg, aber dieser Kleinkrieg, der wird auch massiv weitergehen.
Was Sie hier andeuten, das glaube ich, kann auch ein Militärhistoriker bestätigen, der sich stark mit Waffensystemen beschäftigt, dass es eben zu gezielten Schlägen käme, die eben die anderen großen Raffinerien im Umland, im Irak und in Saudi-Arabien beschädigen würden, sodass ein Großteil der Ölversorgung gefährdet wäre. Jetzt könnte man sagen, ja, Amerika kann sich das erlauben, weil sie haben genug Fracking-Gas für sich selber. Aber was ist denn mit den Partnern? Die sind ja auch darauf angewiesen. Ich möchte auf etwas kommen, was es auch so bisher nicht gegeben hat. Das Pentagon hat sich dieser Tage offiziell von dem Präsidenten distanziert. Das hat es ja bisher in der amerikanischen Geschichte auch noch nicht gegeben. Ist das Ihrer Einschätzung nach ein Zeichen für die Form einer politischen Demenz der Vereinigten Staaten?
Naja, ich glaube, der Trump wusste bis vor 3 Wochen gar nicht, wer Soleimani ist, ja. Seine Berater und seine Einflüsterer haben ihm gesagt, er muss das jetzt machen. Das ist ja eben dieser ganze Zynismus. Der Mann war ja in diplomatischer Mission unterwegs und zwar
offiziell.
Offiziell, ja. Er hatte am nächsten Tag oder am Abend einen Termin beim irakischen Ministerpräsidenten. Und er hatte ein Schreiben dabei der iranischen Regierung an die saudische Regierung, also die zwei großen Kontrahenten da, die Saudis und die Iraner, da vermittelt die irakische Regierung. Und zwar auf Anregung der USA. Die USA haben dem Abdul Mahdi gesagt, hier, vermittel doch mal, da müssen noch da war eben Soleimani auf einer diplomatischen Mission, jetzt mal groß gesprochen, Friedensgespräche mit Saudi-Arabien zu führen. Ja? Mhm. Und dabei wird er weggeputzt von den USA. Da könnte man jetzt schließen, ja, sie haben auch überhaupt kein Interesse daran, dass da im schiitischen Lager zwischen Saudis und Iranern, irgendwie Verständigung eintritt. Weil genau das man sozusagen, das ist ja die Uraltpolitik des Kolonialismus schon, dass man
Teile und Herrsche,
dass man da die Gruppen gegeneinander aufhetzt, ja, also die Saudis gegen die Iraner und die Juden gegen die Perser und so weiter, das ist ja Rezept und Prinzip, ja, also wenn da Friedensgespräche jetzt stattfinden, wenn die Saudis und die Iraner sich irgendwie einigen auf irgendwelche Dinge, das ist schlecht fürs Geschäft und insofern könnte man sagen, ja, dass der Soleimani da jetzt unterwegs war, um zu verhandeln mit der Gegenseite, um sich zumindest wieder vermittelt durch den Irak an einen Tisch zu setzen. Das wurde von den USA verhindert.
Herr Bröckers, vielleicht mal theoretisch, was wäre denn passiert, wenn die Iraner den amerikanischen oder den israelischen Vizepräsidenten in einem Nachbarland bei Gesprächen ermordet hätten? Also beispielsweise die Iraner hätten den Vizepräsidenten der Amerikaner bei Gesprächen in Mexiko oder in der Ukraine ermordet. Und ja. dann die Flagge auf Twitter gehisst, die entsprechende. Wäre das ein Bündnisfall gewesen? Wie hätte Deutschland reagiert?
Ja, das wäre wahrscheinlich dann zum Bündnisfall geworden. Das heißt, wir hätten dann mit den USA den Iran angreifen müssen oder helfen müssen da. Ja? Wenn man die Presse gelesen hat, zu Soleimani, die Mainstream- und Transatlantik-Presse, die sagt, ja, ein gefährlicher Terrorist, den hätte man schon vor 10 Jahren und. Letztlich war er ein Militär und ein hoher General und ein Diplomat seines Landes, insofern auch immun, trotz aller Schweinereien, die er vielleicht gemacht hat. Ja? Es ist in hohem Maße auch stillos und undiplomatisch, um es vorsichtig auszudrücken, so vorzugehen, wie Trump das gemacht hat. Aber das passt zu seiner Art. Es ist so ein bisschen die Madman-Strategie, die Trump da macht. Ja? Also die Strategie eines verrückten Clowns, der in den Raum reinkommt und erstmal auf den Tisch scheißt und dann guckt, was alle anderen machen. So war das jetzt hier auch. Damit die Iraner nicht gleich zurückschlagen, hat er dann schnell gemeldet, Leute, kein Krieg, alles gut. Ja? Das ist schon ziemlich fatal. Und ich glaube, wenn das umgekehrt gelaufen wäre, ja, dann wären wir jetzt in einem Krieg gegen den Iran.
Aber was Sie andeuten, dass wir es hier mit einem Verrückten im Weißen Haus zu tun haben oder eben einer Marionette, die von gesteuert wird, als dass sie verrückt wirkt, das weiß man jetzt nicht so richtig. Das bestätigt ja erstens, dass man etwas tut, was ja eigentlich eine rote Linie dahingehend überschreitet. Man ermordet keinen hohen General, der auch noch Politiker ist, bei einer offiziellen Friedensmission in einem Land, mit dem man selbst zusammenarbeitet. Und dann macht man auch nicht, dass man sagt, wenn ihr jetzt darauf reagiert, dann legen wir 52 zivile Ziele in Schutt und Asche. Wir greifen auch Kulturstätten an. All das zeigt ja so ein bisschen, da ist ein Land durchgedreht. Ich möchte nochmal auf etwas kommen, was Sie zu Anfang auch schon erwähnt haben, nämlich der Abschuss im Jahre 88. Die Iraner haben sich ja jetzt für den versehentlichen Abschuss der Boeing 737 mit den 176 Toten offiziell entschuldigt. Im März 88 schossen die Amerikaner, sie haben es angedeutet, einen Airbus 300 von Iran ab. 275 Menschen fanden damals den Tod, wollten eigentlich nach Dubai und wurden von einer amerikanischen Flugabwehrrakete getroffen. Abgefeuert wurde diese Rakete ja von einem amerikanischen Kriegsschiff, das in der Straße von Hormuz kreuzte. Und offiziell hieß es, der Kapitän dieses Kreuzes hätte das Flugzeug für eine feindliche Rakete gehalten, also ähnlich wie wir das jetzt auch erlebt haben. Wenig später wurde aber dieser Kapitän auch noch mit einem Orden geehrt und erst 96 leisteten die USA eine Art Schadensersatz, aber erst nachdem der internationale Gerichtshof sie dazu verdonnert hatte. Also auf eine offizielle Entschuldigung warten die Iraner bis heute. Herr Bröckers, letzte Frage an Sie. Warum fällt es den Vereinigten Staaten überhaupt, nicht nur unter Trump, sondern auch unter Bush, Obama und so, warum fällt es diesem Land so schwer zu akzeptieren, dass sie sich inzwischen in einer multipolaren Welt befinden?
Ja, weil sie nach wie vor davon ausgehen, wir sind die exzeptionalistische Nation und das sozusagen einzige Imperium und neben uns darf kein China, darf kein Russland und kein sonst wer was zu melden haben. Alle müssen unter unserer Fuchtel, das heißt auch unter unserem Petrodollar und unserem Wirtschaftssystem mitmachen. Und wer sich da weigert, der wird weggebombt. Das ist bis heute die Strategie. Und warum sich die USA so schwer tun? Sie haben es seit 50 Jahren so gemacht. Sind es so gewohnt. Sie haben, ich weiß nicht, 800 oder 1000 Militärstationen ja rund um die Welt. Der Trump hat immer im Wahlkampf gesagt, ich will den Quatsch beenden. Ja, wir sind nicht der Weltpolizist und ich will unsere Truppen heimholen. Bis dato haben wir davon nichts gesehen. Man weiß nicht, liegt es am Trump oder wird das massiv aus anderen Kreisen verhindert, dass er das tut. Ja, jetzt hätte er ja die Chance. Jetzt könnte er ja sagen, oh, das irakische Parlament hat ja jetzt beschlossen, dass wir abziehen sollen. Dann ziehen wir jetzt morgen ab. Das macht er aber nicht, ja. Da ist ja im irakischen Parlament, hat der Abdul Mahdi, also der noch amtierende Ministerpräsident, ja auch erstaunlich berichtet, dass er im vergangenen Oktober nach China zu einem Besuch geflogen sei mit einer Delegation und dort mit den Chinesen einen Vertrag geschlossen hat über den Wiederaufbau der Infrastruktur, der Elektrizitätsnetze und so weiter im Irak gegen Öllieferungen. Und als er wieder nach Hause kam, kriegt er einen Anruf von Trump, hör zu, den Vertrag musst du sofort kündigen. Und er hat gesagt, nein, den will ich nicht kündigen. Und Trump hat ihm gesagt, hör zu, mein Freund, dann kriegst du Demonstrationen noch und noch und dann sind deine Tage gezählt. Die Demonstrationen kamen ja dann. Und dann kriegt er nochmal einen Anruf von Trump. Und Trump hätte ihm gesagt, du musst aus diesem Vertrag mit den Chinesen raus. Sonst werden da ein paar von den Demonstranten und Sicherheitsleuten erschossen und dann bist du endgültig weg. Also er hat ihm quasi das gedroht, was auf dem Maidan dann damals passiert ist. Und da ist der Abdul Mahdi zurückgetreten. Er ist ja jetzt noch geschäftsführender Ministerpräsident und demnächst wird gewählt im Irak. Mhm. Also und Trump hätte ihm gesagt, ich will, dass du den Vertrag kündigst. Wir machen diesen Wiederaufbau und ich will dafür 50% von eurem Öl. Mhm. Ja, also das ist echter mafioser Verhandlungsstil. Ja, ihm wurde noch gedroht, wenn du das nicht machst, dann wird dein Verteidigungsminister und du umgebracht. Also es wird wirklich Mafia-ähnlich verhandelt von Trump und den USA. Und insofern kann man da nur erstaunt sich wundern, dass hier bei uns in der westlichen Presse, in der Mainstream-US-Presse und auch hier darüber eigentlich gar nicht die Rede ist. Es wird gesagt, ja, wir haben einen schlimmen Terroristen da, den Soleimani umgelegt und der Iran soll jetzt mal schön stillhalten und die ganzen Schweinereien und dass dieser Krieg im Irak, dass die USA nur im Irak sind aufgrund der Lüge von Massenvernichtungswaffen und, dass sie 500.000 Menschenleben da geopfert haben oder ermordet haben, das wird alles hier überhaupt nicht mehr thematisiert und deshalb kann man nur hoffen, ich habe es eingangs oder vorhin schon mal gesagt, dass die Europäer, dass Europa sich ein bisschen aus diesem Schlepptau des großen Bruders in Washington löst und eine eigenständige Politik macht. Weil, und das ist ja, diese Gefahr ist ja nur überhaupt nicht unberechtigt zu sehen, dass wenn es da weiter Krieg gibt und wenn der Krieg sozusagen noch eskaliert, dass dann natürlich wieder neue Flüchtlingswellen nach Europa kommen werden. Und das kann ja nur auch keiner wünschen.
Herr Bröckers, eine letzte Frage an Sie. Als damals Donald Trump gewählt wurde mit knapper Mehrheit, ich glaube, es gab nur noch einen Präsidenten, der noch knapper gewählt wurde, das war JFK. Da sind wir beide ja auch davon ausgegangen, dass der Iran noch mal ein bisschen Glück hatte, vielleicht einen Aufschub, weil die andere Kandidatin, Frau Clinton, mit den saudischen Geldern für den Wahlkampf hätte das Land direkt angegriffen. Wir sind davon ausgegangen, dass das zu einer Entspannung kommen würde. Aber würden Sie heute sagen, im Grunde ist es egal, wer dieses Land führt, der Tiefenstaat, wenn der einen Krieg beschlossen hat, dann macht er das unter jedem Kandidaten?
Ja, würde ich im Prinzip sagen, ja. Der Trump hat ja, wie gesagt, im Wahlkampf schwer getönt und wir haben ja, glaube ich, nach der Wahl direkt auch ein Interview gemacht, ja, und haben diese Einschätzung damals gehabt, oh, das könnte ja gut sein, dass jetzt endlich mal jemand mit diesem Regime-Change-Wahnsinn aufhört. Aber zu sehen ist davon bisher relativ wenig beziehungsweise gar nichts, sodass man sagen könnte, ja, es ist wirklich wurscht, wer da im Weißen Haus sitzt, ja, der militärisch-industrielle Komplex und die Geheimdienste machen sowieso, was sie wollen, ja. Auf der anderen Seite, und das wäre vielleicht noch so ein Funken Hoffnung, den man haben könnte, Trump liegt ja im Moment jedenfalls bei den Umfragen ziemlich gut im Rennen, was die Wahlen angeht. Wir haben da in 10 Monaten ist Wahl in den USA. Ja. Das heißt, wenn er eine zweite Amtszeit kriegt, wo es ihm dann wurscht ist, ja, weil er eh nicht mehr nochmal kandidieren kann, dass er vielleicht dann so ein Stück dieser sozusagen nicht interventionistischen Politik, die er angekündigt hat, vielleicht noch umsetzt. Ja.
Das heißt, dass er in der zweiten Amtszeit mutiger werden könnte, aber es könnte auch bedeuten, da kann ihm alles egal sein, da kann er auf den Tisch schauen. Man weiß es nicht.
Ja. Nee, man weiß es nicht und wie gesagt, ich bin wenig hoffnungsvoll. Ich sehe halt, dass Trump in den USA weiter vorne liegt, dass eben diese völlig verrückten Demokraten seit 3 Jahren ja auch nichts anderes zu tun haben als Russiagate und Trump und russische Einmischung in die US-Wahlen. Das ist ja der völlige Schwachsinn und Bullshit. Und gerade jetzt der Mord an Soleimani. Also wenn Trump eine Marionette Putins ist, wieso bringt er dann so den General eines Verbündeten um? Hallo? Ja, das ist alles der vollkommene Schwachsinn, den die Demokraten da in der Opposition machen. Sie machen keine Politik gegen Trump. Sie haben ja letztlich auch überhaupt nichts gegen Regime-Change und so weiter. Ja, also unter Frau Clinton wären wir wahrscheinlich schon im Krieg mit Iran. Dadurch, dass keine Opposition wirklich gegen die Trump-Politik gemacht wird, keine wirkliche, dadurch wird er die Wahl nochmal gewinnen. Ja, also habe ich die Befürchtung.
Matthias Peukers, vielen Dank für das Gespräch. Lasse ich jetzt mal so stehen. Ich weiß nicht, ob Sie die Wette gewinnen werden, aber im Grunde genommen ist es, was die Spekulation angeht, wir wissen ja auch nicht, was danach kommen wird. Man ist immer nur negativ überrascht. Vielen Dank für die Einschätzung. Mal sehen, wenn wir uns widersprechen werden müssen.
Alles klar. Schönen Tag noch.
Wiederhören.
Ciao.